SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
30. August 1984, der erste Start der US-Raumfähre Discovery.
Wie verabschiedet man standesgemäß und mit einem Augenzwinkern eine legendäre Raumfähre?
Mit einem Lob von Captain Kirk vom Raumschiff Enterprise.
Der beschreibt im Stil der Science-Fiction-Serie die erfolgreichen Missionen der Discovery.
These have been the voyages of the Space Shuttle Discovery. Her 30-year mission. To seek out new science, to build new outposts, to bring nations together on the final frontier.
In der Rückschau muss man sagen, dass Discovery zum Arbeitspferd der NASA geworden ist. Es war das Space Shuttle, was die meisten Missionen am Ende durchgeführt hat.
So ein LKW fürs All, der alle Aufgaben robust, zuverlässig und mit Bravour meistern kann.
Und vielleicht auch ganz wichtig, speziell für uns natürlich, Thomas Reiter ist mit Discovery letztendlich zur ISS geflogen.
Die Space Shuttles sind die ersten und bislang einzigen Fähren, die für bemannte Raumflüge eingesetzt worden sind.
Mit fast 24 Metern Spannweite und rund 27 Metern Länge, etwa so groß wie ein kleinerer Düsenjet.
An dem Orbiter der eigentlichen Raumfähre sind zwei Feststoffraketen und der große externe Treibstofftank beim Start befestigt.
Der Tank lässt sich als einzige Komponente nicht wiederverwenden und verglüht nach dem Start in der Atmosphäre.
Dass die Discovery als dienstälteste der fünf Raumfähren in die NASA-Geschichte eingehen wird, sieht am Anfang nicht so aus.
Wir schreiben das Jahr 1984.
Am 26. Juni steht die Raumfähre zum ersten Mal auf der Startrampe.
Cape Canaveral, heute Nachmittag, 14.35 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
Die Zuschauer warten gespannt auf den Jungfernflug. Aber
der Start der dritten amerikanischen Raumfähre Discovery wird um 24 Stunden auf morgen verschoben.
Der Grund?
Die Bordcomputer funktionieren nicht einwandfrei.
Auch der zweite Start klappt nicht.
4 Sekunden vor Zündung der beiden Trägerraketen schalteten sich heute die Haupttriebwerke automatisch ab.
Am 30. August 1984 heißt es endlich.
Der Start musste allerdings um 7 Minuten verschoben werden, weil zwei unbekannte Privatflugzeuge das Gelände überflogen.
Die Missionen waren anfällig, wir hatten viele technische Probleme, die auch bis zum Schluss nicht immer hundertprozentig gelöst waren.
Mein Name ist Harald Hiesinger, ich bin Planetologe hier an der Universität Münster. Dieses Shuttle-Programm ist letztendlich konzipiert worden, weil man billigen und sehr häufigen Zugang zum Weltall haben wollte. Ja. Die Wiederverwendung von diesem Raumschiff war eben die große Neuigkeit. Mit Apollo hat man Raketen geflogen, die nur einmal verwendet werden konnten. Mit dem Shuttle-Programm hat man ein Raumfahrzeug gehabt, das man mehrfach verwenden hat können.
Hochfliegen,
zurückkommen,
Raumfähre warten,
2 Wochen später wieder hochfliegen,
verlässlich
und billig,
so der Plan.
Und das hat sich letztendlich als viel, viel teurer und viel, viel komplizierter und schwieriger herausgestellt, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat.
Wayne Hale, Startdirektor der NASA, hat einmal gesagt,
man versteht diese Maschine auch nach über 100 Starts noch immer nicht komplett.
Und Ulf Merbold, der 1992 an Bord der Discovery gewesen ist, erinnert sich an den leicht angeschwärzten Humor des NASA-Urgesteins John Young.
Übrigens der erste Kommandant eines Space Shuttles.
Ja, der John Young hat mehrfach zu mir gesagt, you know, the shuttle is built by at least 1 million parts and pieces and every single one is from the cheapest supplier. Also auf Deutsch, der Shuttle besteht aus mindestens 1 Million Teilen. Und jedes einzelne ist vom billigsten Lieferanten.
Trotzdem, die Kosten des Shuttle-Programms sind gigantisch. Pro Start sind es etwa 1,5 Milliarden US-Dollar.
Insgesamt soll das Space Shuttle-Programm mehr gekostet haben als die Apollo-Missionen, die Konstruktion der Atombombe und der Bau des Panama-Kanals zusammen.
Außerdem werden weniger als die Hälfte der geplanten Flüge absolviert.
Da waren wir vielleicht am Anfang etwas naiv. Jetzt wissen wir, dass Raumfahrt eben sehr, sehr anspruchsvoll ist und diese 1:1 Wiederverwertung wahrscheinlich nicht hundertprozentig funktioniert.
Trotzdem gilt das Programm wissenschaftlich und in den Augen der Öffentlichkeit als Erfolg.
Da gab es Wissenschaftsmissionen, so wie die, an der ich selber teilnehmen konnte, zur Vermessung der Erde. Mein Name ist Gerhard Thiele, ich bin Physiker und ehemaliger Astronaut.
Der Nutzlastspezialist ist mit einem der 5 Space Shuttles geflogen.
Das ist richtig. Im Februar 2000 bin ich für 11 Tage mit der Endeavour im All gewesen. Es gab auch viele technische Missionen, Satelliten aussetzen, Satelliten einfangen, um sie gegebenenfalls zu reparieren oder den Aufbau der Raumstation. So gesehen war das Shuttle unheimlich vielseitig verwendbar.
Die Discovery ist nach einem der Schiffe benannt, mit denen James Cook den Pazifik befahren und 1778 Hawaii entdeckt hat.
Intern heißt sie schlicht OV-103.
Wobei OV für Orbiter Vehicle steht.
Mit dem Space Shuttle sind wir so erdnahe Orbiter, das sind so irgendwo grob 200 bis 600 Kilometer über der Erdoberfläche. Und der Mond sind eben 384.000 Kilometer weg. Also es ist schon nochmal ganz eine andere Größenordnung. Und dementsprechend braucht man auch anderes Material.
Aber für viele sind diese Raumfähren die ersten echten Raumschiffe,
die den Traum von der Reise zu neuen Welten möglich erscheinen lassen.
Es hat eine enorme Nutzlast gehabt. Es sind große Teleskope, unter anderem das Hubble-Teleskop, damit ausgesetzt worden.
Im April 1990 schaut die ganze Welt bei dieser Aktion zu.
Das ist kein Kinderspiel, denn Hubble wiegt 12 Tonnen und hat etwa die Größe eines Omnibusses. Deshalb hat Astronaut Steve Hawley einen 15 Meter langen hydraulischen Roboterarm als Hilfe.
Das ist eine wirkliche Sternstunde der astronautischen Raumfahrt, was ohne Shuttle und ohne Astronauten überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
Und vielleicht das prominenteste Beispiel, wenn man an das Shuttle denkt.
Neben spektakulären Bildern aus dem All
gibt es manchmal auch irdische Probleme.
An der Raumfähre Discovery haben sich zwei Eiszapfen gebildet, die es den Astronauten unmöglich machen, die Toilette zu benutzen. Das Eis blockiert die Abwasserleitung nach außen. Die 6 Astronauten müssen sich vorläufig mit Plastikbeuteln behelfen. Zur 6-köpfigen Besatzung der Fähre gehört Judith Resnick, die 2. amerikanische Astronautin.
Judith Resnick stirbt 1986 bei der Challenger-Katastrophe.
Die Raumfähre ist damals kurz nach dem Start explodiert.
Im Shuttle-Programm haben wir 14 Leute verloren, mit Challenger und Columbia. Aber man darf auch nicht die Leute vergessen, die zum Beispiel auf dem Launchpad gestorben sind. Im Shuttle-Programm sind auch 3 Leute gestorben bei einer Testphase auf dem Launchpad. Es ist ein gefährliches Unternehmen, ohne Zweifel.
Nach den tödlichen Unglücken der Raumfähren wird die Discovery beide Male für den ersten Flug nach der Katastrophe ausgewählt.
So auch 1992. Da ist der deutsche Astronaut Ulf Merbold an Bord der Discovery.
Der schwierigste Teil des Startes sind die 2 Stunden, die dem Start vorausgehen. Man liegt nur da und hat ja Dinge, die da auf einem zukommen. Und es wäre ja nun wirklich nicht ehrlich, wenn man dann nicht auch zugeben würde, dass es dann wohl doch jedem durch den Kopf geht, dass von den 2000 Tonnen, die der Shuttle wiegt, das meiste ziemlich brennbar ist.
Vor allem die Isolierung des Außentanks, der so hoch ist wie die Freiheitsstatue, gilt als Schwachstelle der Space-Shuttle-Technik.
Aber wenn dann der Moment kommt, dass die Haupttriebwerke hochfahren, das dauert ungefähr 6 Sekunden, bis die den nominellen Schub erreicht haben, dann werden die Feststoffraketen gezündet, die den Schub ja verstärken, und dann geht die Reise los. Innerhalb von 4 Sekunden hat der Shuttle bei einem Startgewicht von 2000 Tonnen schon den Startturm überstiegen. In 50 Sekunden vertikal nach oben hat man Schallgeschwindigkeit erreicht. Es gibt kein militärisches Flugzeug, was auch nur die Spur hätte, da mitzuhalten.
Seit den 1980er Jahren gibt es den Plan, eine riesige Raumstation aufzubauen.
Die International Space Station, kurz ISS.
Und dazu war das Space Shuttle-Programm natürlich die Voraussetzung, weil das Space Shuttle ist ein Fahrzeug gewesen, das sehr flexibel einsetzbar war.
Das Besondere an einer Shuttle-Mission ist das, dass sie insgesamt vielleicht 10, 12 oder 14 Tage dauert und dann zu Ende ist. Und alles, was sie in dieser Zeit nicht schaffen, obwohl es geplant war, wird auch nie wieder gemacht werden. Pro Minute steht fest, was zu tun ist. Und ja, wir gehen nicht dort hoch, um Fähnchen zu schwenken, sondern um zu arbeiten. Und die Arbeitsbelastung ist dann für diesen Zeitraum schon recht ordentlich.
Gerade die Discovery hebt auch ab, um Politik zu machen.
1994 ist mit Sergei Krikaljow zum ersten Mal ein russischer Kosmonaut an Bord.
Um die Kooperation der einstigen Gegner im Orbit zu demonstrieren.
1995 hat die Discovery das erste Rendezvous einer US-Raumfähre mit der russischen Station Mir.
Sie dockt zwar nicht an, nähert sich der Mir aber auf nur wenige Meter.
Was mich immer aufs Neue fasziniert hat, ist, wie viel wir erreichen können, wenn sich ein ganzes Team wirklich mit Leib und Seele einer Aufgabe verschreibt.
Aber dann geschieht das zweite verheerende Unglück.
Im Jahr 2003 zerstört ein Loch im Hitzeschild die Columbia beim Wiedereintritt in die Atmosphäre.
Die zwei Frauen und fünf Männer an Bord sterben.
Und die US-Regierung bereitet den langsamen Ausstieg aus dem Shuttle-Programm vor.
Aber vorher wird noch ein zweiter deutscher Astronaut mit der Discovery ins All starten.
Thomas Reiter.
2006 gehört er zur siebenköpfigen Besatzung, die zur Internationalen Raumstation fliegt.
So wie das Shuttle abgedockt hat, werden wir mit diesen Vorbereitungen beginnen. Das müssen dann zunächst mal die Raumanzüge gewartet werden. Dann muss ich langsam hier mit meinem Fitnessprogramm beginnen. Für so einen Außenbordeinsatz sollte man einigermaßen fit sein, denn die Arbeit da draußen ist sehr anstrengend.
2008 ist die Discovery mit Kibo, einem riesigen japanischen Labormodul, unterwegs zur Internationalen Raumstation.
Und hat nebenbei noch einen Klempnerjob zu erledigen.
Die Discovery hat auch Ersatzteile für die defekte Toilette der ISS mitgebracht. Große Erleichterung daher bei der Stammbesatzung der Raumstation.
2011 geht die Ära der Space Shuttles zu Ende.
Das war eine sehr wegweisende Entscheidung der Administration damals um Präsident Obama, wo erkannt worden ist, dass das Shuttle auf die Dauer zu teuer wäre, um beständig ins All zu fliegen. Und damals hat man die Entscheidung getroffen, die Privatwirtschaft sehr viel stärker ins Boot zu holen.
Also es ist schon das Ende einer fantastischen Ära und deshalb, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, dass allen, die mit dem Shuttle zu tun hatten, sei es als Astronauten, sei es als Techniker, schon sehr, sehr, ja, traurig zumute ist. Wir werden diese hervorragende Möglichkeit, 20 Tonnen an Nutzlast in den Orbit und vor allen Dingen wieder zurückzubringen, erstmal verlieren.
Das hat letztendlich dazu geführt, dass die NASA ja für Jahre auf die russischen Trägerraketen angewiesen war, um Astronauten zur ISS zu bringen. Aber es hat uns eben nur Zugang zum erdnahen Orbit gegeben.
Es war ohne Zweifel das komplexeste Raumfahrzeug, das man am vielfältigsten einsetzen konnte. Aber die Frage, die sich eben anschließt, ist, braucht man ein solches Fahrzeug, das praktisch alles kann? Wenn man immer nur einen kleinen Ausschnitt dieser Fähigkeiten bei einer bestimmten Mission nutzt.
Nach 27 Dienstjahren
und knapp 240 Millionen absolvierter Flugkilometer
wird die Raumfähre Discovery in den Ruhestand geschickt.
Mit einer ungewöhnlichen Reise.
Unter Beifall und Huckepack auf einer Boeing 747 geht es nach Washington ins Smithsonian Museum.
Eigentlich gehören Orbiter oder Shuttles nicht in ein Museum, aber ihre Zeit ist vorbei. Und ich kann nur jedem, der Amerika besucht, empfehlen, entweder am Kennedy Space Center die Atlantis oder Discovery in Washington oder Endeavour in Los Angeles sich anzusehen. Es ist schon ausgesprochen beeindruckend.
Und so hat es sich Captain Kirk,
alias William Shatner,
nicht nehmen lassen,
die alte Dame Discovery persönlich zu verabschieden.
These have been the voyages of the Space Shuttle Discovery. Her 30-year mission, to seek out new science, to build new outposts, to bring nations together on the final frontier, to boldly go and do what no spacecraft has done before.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die US-Raumfähre Discovery, die am 30. August 1984 zum ersten Mal ins All startete. Zeitzeichen am Montag über den bisher stärksten registrierten Sonnensturm.